Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Es gibt zu dieser langen Version unseres Podcasts auch eine kurze, den Kurzpod. Ein Manuskript zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
Heute mit Pia Kolbach, nonverbale Autistin und Studentin.
Vor der Pause waren wir bei der Frage stehen geblieben mit der Medizinethik. Möchtest du, dass die Fachleute in der Medizin zum Beispiel mit autistischen Menschen klüger umgehen?
Um schneller zu Pias Antworten zu kommen, kürze ich die Tippgeräusche wieder stark ein.
Bei Medizinethik ging es nicht um Autisten im Speziellen. Ich war 2019 mit der Studienstiftung auf einer Akademie in Südtirol. Das ging es um Themen wie Pränataldiagnostik und welches Leben ist lebenswert. Ich vermute, ich, K.O., hilfreiche Beiträge leisten.
Das vermute ich auch stark.
So, K.O., das heißt ja wieder, ich konnte hilfreiche Beiträge leisten, ne?
Ja. Sehr bedauerlich ist das hier.
Ja, die Maschinen sind schon ein bisschen beschränkt, ne? Ja. Da merkt man noch, dass die Menschen da offener sind.
Wir haben ja, bevor wir uns das erste Mal gesehen haben, ein paar E-Mails hin und her geschrieben, Pia. Und da hast du mir drei Texte von dir geschickt, die einer deiner Brüder mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Musik verwandelt hat. Und du meintest besonders, gefällt dir die Umsetzung eines Gedichtes von dir, wo du dich gegen rechts wendest, also gegen das Erstarken von rechtsradikalen Gedanken. Das können wir uns ja hier mal anhören.
Genau.
Ist plakativ, nicht naiv, brandgefährlich. Mal ehrlich, hören ein Schalten gegen diese Gewalten. Mund aufmachen, nicht zum Lachen, dagegen stellen. Wenn braune Wellen Farbe bekennen, Argumente nennen, nicht brennen. Farbe bekennen, niemals brennen. Niemals brennen.
So, alle wach? Willkommen zum zweiten Teil unserer Sonderfolge. Zeit für ein Zwischenfazit. Es gibt eine sehr kleine Gruppe von Menschen, zu der sich Pia Kolbach zählen kann. Mit ihren besonderen Schwierigkeiten und ihren Fähigkeiten. Sie geben anderen nicht sprechenden Autistinnen und Autisten eine Stimme. Und auch ihren Eltern. Vor einigen Wochen ist ja unser Kurzpod zu Pia Kolbach rausgekommen. Danach erreichte uns eine E-Mail einer Mutter. Es hat mich sehr bewegt, weil unser 20-jähriger Sohn genauso behindert ist wie Pia und auch als Nichtsprecher seine Texte tippt über FC. Auf jeden Fall tausend Dank, dass Sie den Nichtsprechern eine Stimme geben und zeigen, wie Autismus im Alltag auch sein kann. Nicht nur hochfunktional mit ein bisschen Besonderheiten, sondern mit hohem Hilfebedarf. Über diese Zuschrift haben wir uns sehr gefreut. Gleichzeitig möchte ich noch einmal ganz deutlich sagen, wir möchten mit Pias Fall über die gestützte Kommunikation aufklären und nicht grundsätzlich für die Methode werben. Alle Fachleute in unserer Sonderfolge haben das betont. Es gibt andere Möglichkeiten, sprechbehinderte autistische Kinder an Kommunikation heranzuführen und vielleicht auch ans Schreiben, ohne Abhängigkeit von einer stützenden Person. Auch bei den Talker-Computern ist die Auswahl groß. Einige kombinieren Bildsymboltasten, Textbausteine und Buchstabentasten. Das Thema unterstützte Kommunikation ist sehr vielfältig und nochmal eine eigene Folge wert. Wir erzählen Pias Geschichte so ausführlich, weil sie zeigt, worum es eigentlich geht. Menschen mit Pias Voraussetzungen brauchen ein wohlwollendes Umfeld. Sie sind angewiesen auf Menschen, die bereit sind, sich auf sie einzulassen und die bereit sind, ihr eigenes Verhalten anzupassen. In diesem Teil der Sonderfolge tauchen wir nun ein bisschen in Pias Alltag ein. Wir nehmen euch mit nach Leverkusen-Opladen. Und zum Schluss kehren wir dann wieder in mein Heimstudio nach Bremen zurück.
Bitte verlassen Sie den Bereich der offenen Türe.
Mir gefällt das Design hier in Orange-Grau, das finde ich gut.
Passt zu uns.
Unsere Podcast-Bahn hier.
Ja. Hallo, hallo Pia.
Georg und Pia holen uns zusammen am Bahnhof ab.
Die ganze Zeit das Rattern des Zuges aufgenommen.
Ich habe im Zug schon Aufnahmen gemacht, denn ich hatte den Eindruck, dass die Stimme von deinem Talker, Pia, auch im Zug erklingt.
Ganz häufig, wenn man irgendwelche elektronischen Hinweise hört, ist das die gleiche Stimme. Ja.
Ja.
Als wir mit dem Fahrrad um den Bodensee gefahren sind, kam auf einmal diese Stimme, die da die Schiffe ankündigte.
Ja, ja.
Da tauchte dann auf einmal Anna auf.
Wie ist das denn für dich, wenn du die Stimme einfach überall hörst? Habt ihr die Buchstabenkarte mit?
Nee.
Erzählst du später.
Das können wir jetzt hier nicht.
Möchtest du dich zu Pia setzen?
Ja, ich setze mich nachher. Wie lange fahren wir jetzt?
12 Minuten, wenn es gut geht.
Ah, okay.
So, dann einmal nach oben.
Oh. Hallo.
Hallo. Hallo, Brigitta.
Wie schön.
Moin.
Aufregend, was?
Pia kriegt jetzt eine wärmere Jacke. Wir gehen jetzt mal auf Klöchen, Pia, und dann kannst du mal eine wärmere Jacke anziehen.
Ja.
Zieh mal aus.
Ich die Jacke auch gleich.
Ja.
Wir gehen jetzt erstmal wieder spazieren, damit Pia Kraft tanken kann.
Auf geht's ins grüne Leverkusen.
Das bei euch im Garten schon anfängt.
Ja, ja, so eine richtig kleine Oase ist das hier.
Mit Garten, Haus und
Obstbäumen.
Ja, und viel Bienenweiden wahrscheinlich im Sommer.
Ja,
ne?
Ja, wir gehen jetzt rechts rum.
Während Marco sich mit Georg unterhält, laufe ich neben Pia und Brigitta her. Einen Auszug aus unserem Gespräch habt ihr schon im ersten Podcast-Teil gehört. Die Stelle über den Dauereinsatz als Mutter, weil ständig Assistenzkräfte fehlen.
Und ihr geht jeden Tag spazieren?
Ja. Ja.
Wie lange also dann immer so mindestens?
So eine Stunde, also eine Stunde mindestens, ja. Manchmal zwei, je nachdem wie Pia so angespannt ist oder welche Strecke wir wählen. Ne?
Also wenn...
Das ist schon schön.
Wenn die Anspannung höher ist, dann eher länger der Spaziergang.
Genau, also genau, so
proportional
ist das.
Mit der Anspannung.
Mhm.
Ja.
Ja, das hilft, ne? Zum Entspannen. Hier geht ja auch Reiten. Einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, wie es passt. Weil Pia gerne draußen reitet, also so im Gelände statt in der Halle. Das finde ich ja völlig langweilig.
Das kann ich gut verstehen.
Und deswegen gehen wir nur bei schönem Wetter.
Ja. Ich glaube, da spürst du, wenn du drauf sitzt, deinen Körper gut, ne? Wenn dann die Muskelbewegungen unter den Oberschenkeln zu spüren sind und die Körperwärme. Was für mich mit Mikro in der Hand eine ganz ungewohnte Situation ist, ist, dass ich ja Fragen an dich im Kopf habe, Pia. Und du musst ja auch deine Antworten dann im Kopf behalten.
Während des Laufens habe ich versucht, auf Pias Reaktionen zu achten und mir Fragen für später zu merken. Um es gleich zu sagen, es ist mir nicht gelungen. Und an einer Stelle ist mir echt was entgangen.
Wir haben noch nicht alle Podcasts gehört.
Ja.
Brigitta hat mir gerade erzählt, dass Pia zu Hause in der Schaukelmatte zum Entspannen auch viel Musik und Hörbücher hört. Und so kamen wir auch auf unseren Podcast zu sprechen.
Hast du auch schon einen gehört?
Ja, wir haben gemeinsam den gehört, wo die, ich kann mich gar nicht mehr an den Namen erinnern, Bianca. Die auch im Autismuszentrum arbeitet.
Mit Bianca Reulich.
Ja.
Habt ihr es gehört? Pia hat gerade den Nachnamen unseres ersten Podcast-Gastes ausgesprochen, Breulich. Das ist mir aber erst beim lauten Abhören der Töne aus Leverkusen zu Hause aufgefallen. Auf dem Rückweg vom Spaziergang durch den Wald laufen wir an der Grundschule vorbei.
Pia war da ja auch zum Hospitieren, zumindest ab dem vierten Schuljahr, glaube ich.
Ja. Und erst auf der Förderschule, bis dann, als sie 9 war, entdeckt wurde, dass sie schreiben lernen wird.
Genau, ja. Dann ist sie aber trotzdem weiter noch bis zur 10. Klasse parallel in die Förderschule gegangen. Also im Grunde vormittags ins Gymnasium und ab mittags dann in die Förderschule.
Was hatte das für einen Zweck?
Weil wir uns erstens sicher waren, ob das gut gehen würde.
Ja.
Und wir dann die Gewissheit haben wollten, so, das lässt sich da gut fortführen, lässt sich wieder tauschen. Ja, ja. Man braucht immer einen Plan B, ne? Und dann konnte man eben noch nutzen, dass da bis 3 Uhr nachmittags Schule war. Pia bekam dann noch Mittagessen und konnte Hausaufgaben dort erledigen zum Teil.
Wie geräuschempfindlich bist du eigentlich?
Ja. Da kommen so verschiedene Faktoren zusammen. Manchmal geht es gut, Karneval, Karnevalszug geht wunderbar. Mhm. Aber in anderen Situationen, da ist sie viel geräuschempfindlicher. In der Schule war das auch, wenn dann einer knisterte, der andere eine Flasche aufmachte. Pia hat dann alles Visuelle abgeschaltet.
Ja.
Hat deinen Kopf runtergenommen und hat sich dann nur noch auf die Stimme konzentriert.
Und wenn du dich so abgeschirmt hast, dann hat das die Schule akzeptiert.
Ja, da wurde schon mal nachgefragt. Natürlich, wir gehen mal hier am besten auf die linke Seite, dann kann das Auto raus. Da wurde dann schon mal nachgefragt, warum und wieso. Und die anderen Schüler fragten auch schon mal nach, was macht sie denn jetzt? Dann muss man das erklären und dann war das gut. Die Schule war sehr verständnisvoll und sehr entgegenkommend. Die Lehrer haben immer gesagt, wir können ja nur lernen hier.
Mhm.
Und die haben ja lieber einen Schüler, der sich auf das konzentriert, was die Lehrer sagen, als einen, der da noch Unruhe reinbringt.
Durch unseren Spaziergang jetzt kann ich mich ansatzweise ein bisschen da also reindenken, wie das ist, in dem Moment eben nicht, in dem Moment nicht sprechen zu können.
Nach dem sehr langen Spaziergang nimmt Pia mich mit. Sie führt mich die Treppe rauf in ihr Zimmer. Mein Aufnahmegerät lasse ich unten. Ich habe das Gefühl, sie möchte kurz still mit mir zusammen sein. Wir setzen uns auf ihr glatt bezogenes Bett mit einer bunten Decke. Mein Blick geht zu ihrem Schreibtisch. Hier hängen Familienfotos an der Wand. Ich stelle aber diesmal keine Fragen. Sie wird sich später beim Gespräch am Esstisch sehr konzentrieren müssen. Das wissen wir ja schon. Bevor wir loslegen, schüttet Brigitta runde, zuckerkörnige Kekse in eine Schale. Die werden Pia gleich durch das Gespräch helfen. Marco würde sagen, sie sind ein gutes Stimming-Tool. Gut zum Ablenken, Abreagieren, Regulieren, was auch immer es gerade braucht. Und offenbar lecker dazu.
Jetzt muss ich gucken, wie laut es muss, ne?
Hi.
Muss schon noch ein bisschen lauter.
Toll, dass ihr da seid.
Ja, wir sind auch froh, dass wir hier sind.
Ja. Ist dir von unserem Spaziergang noch was in Erinnerung, was du eigentlich da hättest sagen wollen?
Oh, das wäre abendfüllend.
Warum?
Na, wisst ihr, wie viel ihr so redet unterwegs? Bis ich das alles geschrieben hätte, wäre es Nacht.
Was machst du mit den Wörtern, die dir im Kopf sind, die eigentlich raus wollen, wenn sie das in dem Moment nicht können?
Runterschlucken. Manche schmecken gut, andere scheußlich.
Welche Wörter schmecken scheußlich und welche gut?
Na, wenn mich was nervt, wovon ich erzählt hätte, schmeckt das scheußlich. Mhm. Aber diese Technik nervt.
Dich nervt die Tastatur hier, ne? Das ist auch echt nervig. Die funktioniert nicht. Wirklich zuverlässig, die geht immer für ein paar Buchstaben und dann wechselt es wieder auf diese Tastatur und die Touch-Tastatur ist echt blöd.
Ach so.
Das ist nichts für Pia.
Und was schmeckt gut?
Tolle Geschichten, witzige Erlebnisse.
Ich habe das gerade tatsächlich auch wirklich geschmacklich aufgefasst, dass die Wörter, die da geschluckt werden, auch wirklich scheußlich oder süß oder schön schmecken.
Kennst du Naoki Higashida, der dieses Buch geschrieben hat, The Reason I Jump oder Warum ich euch nicht in die Augen blicken kann?
Nö.
Das ist ein japanischer Schriftsteller. Auch ein nicht sprechender Autist.
Okay, wie alt ist er?
Also er hat mit 13, hat er sein erstes Buch geschrieben. Und das hat dann ein sehr berühmter Schriftsteller aus den USA übersetzt, weil sein Sohn Autist ist und dann ist das ein internationaler Bestseller geworden. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre das her ist. Mittlerweile ist er auch irgendwie Mitte 30, glaube ich.
Nie gehört. Kann aber nicht alles aufschreiben, was sie quatschen würde.
Mal langsam ab hier.
Lohnt auch eh nicht, alles Smalltalk ist dafür nicht gedacht.
Nicht alles, was man so im Smalltalk von sich gibt, ist zum Aufschreiben, ne, Pia?
Ja. Das ist klar.
Du hast mich.
Ich finde, dann bekommt das Wort Smalltalk eine ganz andere Bedeutung, weil, also wenn man in deiner Situation ist, dann ist das wirklich überflüssig und raubt Lebenszeit im Grunde. Ja. Ne? Hm?
Kraft raubt es auch, ja. Vielleicht gibt es ja auch einen Gedanken oder eine Frage, die dir gerade im Kopf umhergeht, die du jetzt ohne Umschweife gern stellen möchtest.
Wär schon gern im Austausch mit mehr nicht sprechenden Autisten.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Also weil dann ja auch die Ausgangsvoraussetzungen ähnlicher sind, ne?
Was schätzt du an denen im Vergleich zu Menschen, die nicht im Spektrum sind?
Da muss man sich nicht immer und immer neu erklären.
Was hast du denn mit anderen Autisten für Themen?
Oft geht es um leidige Personalfragen oder Begleiter, die den Gefalsch einschätzen.
Hast du da ein Beispiel, was da bei dir falsch eingeschätzt wird? Die andere Tastatur tut's nicht.
Der Akku runter oder was?
Nee, neue Batterien drin, neue Tastatur. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, es ist, ist gerade ein bisschen nervig, ne, hier mit der Tastatur, das stimmt.
Eigentlich wollte ich darüber nicht sprechen, hatte ich geschrieben.
Stimmt, Entschuldigung, das stimmt. Aber ich habe zu der Tastatur eine Frage, denn genau das hat dieser japanische Schriftsteller, von dem ich gesprochen habe, auch gesagt, dass die Technik ihn manchmal so sehr ablenkt, also dass dann die Buchstaben sozusagen auch im Kopf durcheinander kommen. Er verliere sich dann selbst zwischen den Buchstaben.
Es dauert eh doch zu lange, da muss Technik funktionieren.
Ja.
Das glaube ich, weil das stockt ja dann einfach auch der ganze Gedankenfluss, wenn die Technik nicht dem mithalten kann, was ich ausdrücken will. Ne? Also das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor. Einerseits hatte ich vorhin noch gedacht, dass bringt Menschen dazu, wirklich innezuhalten und wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben und, ne, und gut zuzuhören. Aber wenn trotzdem die Technik dem Gedankenfluss nicht folgen kann, dann stelle ich mir das sehr, sehr anstrengend und nervig vor.
Also ja. Es ist hier schon bei dem Touch so, dass die Leertaste nicht immer funktioniert. Und wenn dann so Wörter zusammengezogen sind, ist es ja auch schwer für den Zuhörenden zu verstehen. Einfach.
Ja.
Diese Technik ist ja eh nicht einfach zu verstehen mit dieser künstlichen Stimme. Man muss sich schon sehr konzentrieren und wenn dann noch die Buchstaben zusammengezogen werden, die Wörter, ist es total unbefriedigend für Pia. Ne?
Ja.
Werd auch langsam müd.
Der Keks am Glas ist wie so ein Schlussgong gerade. Danke dir sehr, Pia, für deine Geduld heute mit mir und mit Marco, dass du da so viel Kraft reingegeben hast und euch beiden auch.
Sehr gerne.
Bitte verlassen Sie den Bereich der offenen Türen, damit wir abfahren können.
Please stand clear of the doors for a timely departure.
Bei der Abfahrt ist es draußen längst dunkel. Die Pendler in der Bahn wirken alle müde. Ich habe mein Mikro nochmal an, um uns von Annas Stimme aus dem Rheinland verabschieden zu lassen.
Sehr geehrte Fahrgäste, der vor uns befindliche Streckenabschnitt ist derzeit noch belegt. Wir werden unsere Fahrt in Kürze fortsetzen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.
Kolbachs haben dauerhaft ein Jobangebot auf Pias Webseite stehen. Assistenz gesucht. Die fehlende Kontinuität und Verlässlichkeit sind für Pia ein doppeltes Problem. Sie kann zu ihren Assistenzkräften keine Beziehung und kein Vertrauen aufbauen. Doch diese Basis ist nötig, um überhaupt schreiben zu können. Gestützte Kommunikation funktioniert nur, wenn Pia sich bei einer Person sicher fühlt, sagt ihre Mutter. Und die Assistenz muss die Technik des Stützens beherrschen und lange mit Pia üben. Sonst entstehen falsche Erwartungen und Frustration. Neulich habe eine Assistenz in der Probezeit Pia zum Schreiben animieren wollen und hinterher war sie ganz enttäuscht über das, Zitat, sinnfreie Getippe. Jetzt schauen wir uns noch einmal diese Diskussion um die Methode an und was sie für die Menschen bedeutet, die sie nutzen. Hier zeigt sich nämlich auch, wo es der Gesellschaft noch an Verständnis fehlt. Pia hat 2003 begonnen, gestützt zu schreiben. Damals war das öffentliche Bild von Autismus noch extrem defizitorientiert. Man sah nur Problemverhalten und dachte, Autisten leben in ihrer eigenen Welt. In einem Zeitschriftenartikel aus dem Jahr 2005 begegnete mir das alte Vorurteil schwarz auf weiß.
Autisten kommunizieren nicht mit ihrer Umwelt, dennoch haben einige auf dem Computer Geschichten und Gedichte geschrieben, mit Hilfe der gestützten Kommunikation. Ist die Methode für sie ein Tor zur Welt? Seit einiger Zeit steht sie im Kreuzfeuer der Kritik. Siehe Kasten, Autisten in sich eingeschlossen.
Die Reportage für das populärwissenschaftliche Magazin Bild der Wissenschaft hieß Helfer unter Verdacht. Online ist der Artikel immer noch abrufbar. Der Autor hätte heute vielleicht manches anders formuliert. Sein Text ist gerade deswegen eine interessante Quelle. Er ist ein Dokument des damaligen Zeitgeists, als man Autistinnen und Autisten allgemein noch wenig zutraute. Vor 20 Jahren war das Konzept der Neurodiversität noch kaum bekannt. Zu ihm forscht der Psychologe und Erziehungswissenschaftler André Frank Zimpel von der Universität Hamburg.
Die B-Seite der Geschichte von Pia ist, dass sie sehr abhängig ist von ihrer Mutter, auch noch mit 32. Also sie hat seit 2-3 Jahren eigentlich eine eigene Wohnung, in der ist sie auch stundenweise. Und sie haben 55 Stunden Assistenz bewilligt bekommen und bekommen aber die nie vollständig besetzt. Und
aber das für ist diese Nachteilsausgleiche zahlen wir doch alle Steuern, oder? Ja. Und mich macht es sehr unruhig, Menschen zu erleben, die keinen fairen Nachteilsausgleich bekommen. Ich glaube, das ist ein Problem für alle Menschen, nicht nur für die konkrete Person, sondern für unsere gesamte Gesellschaft ist das alarmierend, was Sie gerade beschreiben. Ich finde, das ist ein Missstand, den man gar nicht genug kritisieren kann. Und der hat nichts mit gestützter Kommunikation zu tun, aus meiner Sicht, sondern er hat was damit zu tun, dass Menschen gerade auch im Autismus-Spektrum oft nicht den Nachteilsausgleich erhalten, der ihnen aus meiner Sicht fairerweise zustände.
Pia sagt, ihr Ziel ist Medizinethik, das ist ihr Schwerpunkt und sie möchte die Inklusion voranbringen. Und zwar genau in diese Richtung, einfach immer zusammen. Ne? Also, dass Menschen mit egal welchen Behinderungen einfach dabei sind.
Ja, das ist großartig. Und wie gesagt, also ich möchte auch noch mal sagen, es gibt Fälle, dass Menschen mit schweren Beeinträchtigungen benutzt werden von Personen, die sie stützen und eine Kommunikation vortäuschen mit niedrigen Absichten. Das ist sehr selten, aber es gibt diese Fälle. Das halte ich für unethisch, damit das klar ist. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Und man sollte grundsätzlich, da bin ich doch zu sehr Kantianer, also ein Mensch sollte nie verzweckt werden. Ein Mensch sollte immer selbst der Zweck sein. Und es muss sozusagen dieser spielerische Charakter gegeben sein, also wo nicht eine Person sozusagen die absolute Deutungshoheit besitzt. Das ist dann immer die Gefahr. Dann entsteht so ein totalitäres System. Und immer wenn das nicht der Fall ist und das, was Sie mir schildern, da kann das kann ja gar nicht so funktionieren. Und wenn es dann solche tollen Ergebnisse hat, wie in dem Fall, den Sie schildern, dann kann man eigentlich nur applaudieren. Ja.
Dass autistische Menschen, die nicht sprechen, deshalb automatisch kognitiv eingeschränkt sind. Das wird leider oft verwechselt.
Sagt Imke Heuer, autistische Wissenschaftlerin in der partizipativen Forschung am Hamburger UKE.
Und es ist deswegen einfach auch aus ethischer Sicht auch geboten, dort, wo es funktioniert, das auch zuzulassen und das nicht als Methode abzuwerten und damit eben im Grunde den Menschen auch grundsätzlich abzusprechen, eine eigene Perspektive zu haben, die nach außen kommuniziert werden kann. Also, dass ein Mensch anderen auch schriftlich was mitteilen möchte, was auch die Außenwelt dann quasi auch erfahren kann und lesen kann.
Naja, und das macht es natürlich dann schwer in diversen Umfeldern. Also ich habe das eben auch schon gehört, dass im Umfeld Schule dann den Menschen abgesprochen wurde, dass sie was von sich gegeben haben, weil sie eine stützende Person hatten, damit sie sich ausdrücken konnten. Und dann wurde das so abgetan, aberkannt und gesagt, nee, das hast du ja jetzt nur rein interpretiert. Genau. Und man konnte es nie so richtig auflösen.
Haben nonverbale autistische Menschen einfach eine zu schwache Lobby? Gibt es auch deshalb so wenig Forschung zur gestützten Kommunikation? In Deutschland gab es zwischen 2000 und 2014 drei große Studien an Schulen in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Studienleiter aus Rheinland-Pfalz zogen am Schluss einen großen Vergleich. Was sagt die Forschung und wie kommt die Methode tatsächlich zum Einsatz? Ihr Ergebnis: FC führt vor allem an Förderschulen ein gewisses Eigenleben. Es gibt keine festen Regeln und kein einheitliches Vorgehen.
Es gibt in den USA vor allen Dingen Behindertenverbände, die das vehement ablehnen, sagen, das ist pseudowissenschaftlich und sie sagen, es gefährdet die Menschen. Das ist die vulnerabelste Gruppe überhaupt, nonverbale Autistinnen und Autisten. Und es ist eine Form, sie in etwas hineinzuzwingen, was sie vielleicht auch nicht wollen. Oder es gab sogar auch Missbrauchsvorwürfe.
Das Problem ist, dass das natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass es eben den Missbrauch auch geben kann und dass Menschen natürlich instrumentalisiert werden können, aus meiner Sicht dann oft ohne es zu wollen. Gleichzeitig finde ich diese pragmatische Ebene dort, wo man einen Weg findet, mit den Menschen darüber zu kommunizieren, auch sinnvoll. Also ich würde tatsächlich danach gehen, ganz genau beobachten, wie der Mensch dabei mitmacht, würde auch immer andere Möglichkeiten anbieten. Zum Beispiel gibt es Menschen, für die das zwar können, aber für die das extrem anstrengend ist und die es auch nicht gerne machen und sich lieber mit Gebärden ausdrücken. Also ich weiß auch von einem nicht sprechenden Autisten, wo das so ist. Und da finde ich dann in dem Fall, da stimme ich diesen Organisationen auch zu, finde ich es dann besser und eigentlich auch sogar auch ethisch geboten, dann den Weg zu gehen und mit den Menschen primär über Gebärden dann zu kommunizieren.
Ja.
Auch wo ein Talker funktioniert, auch das. Aber nicht quasi deswegen, ich glaube, es geht darum, die Methode richtig und verantwortlich anzuwenden.
Ja, ich höre da aber auch eine Kritik bezüglich der Selbstbestimmung raus, weil ich sag mal, wir als vermeintlich neurotypische Menschen, wir erwarten, dass wir Kommunikationswesen sind, immer in Kommunikation gehen. Es kann ja aber auch sein, dass es Menschen gibt, die an einer Kommunikation nicht interessiert sind. Und dann werden sie also möglicherweise dazu genötigt, gegen ihren Willen. Das wäre dann dieser Selbstbestimmungsaspekt.
Ich kenne neben Pia wirklich noch ein paar wenige Fälle, wo man sagt, da bin ich eingestiegen, dann bin ich von Anfang an angetan von der Offenheit, von der Direktheit, von der Klarheit, mit der die Eltern da rangegangen sind. Und dann habe ich das auch gerne begleitet.
Sagt Pias Kommunikationstrainer Ludo van de Kerkhove, der heute als Entwicklungsbegleiter autistischer Menschen meist auf andere Methoden setzt.
Und das sind dann auch keine Positionen, die rumtönen, was Tolles da geschrieben wird. Da geht es in diesen Umständen und in diesen Konstellationen mit diesen Familien darum, einfach nur zu gucken, was bringt es dem Kind oder schon mittlerweile längst erwachsenen Kind und welche Möglichkeiten öffnen sich damit.
Was hat es Pia gebracht? Was beobachten Sie da?
Ich glaube, dass es ihr zum einen einen Weg bereitet hat, Dinge zu zeigen, die sie kann, die man sonst nicht für möglich gehalten hätte. Nun, auch an der Stelle ein kritisches Wort. Ich kenne natürlich auch genügend Situationen und Fälle, wo Inhalte entstanden sind, die nicht O-Ton-Nutzer waren, aber die nun mal entstanden sind und die dann auch das Umfeld geprägt haben, Dinge mit diesen Menschen zu tun und Dinge anzugehen, reisen zu gehen, irgendwas zu realisieren, weil es dann doch mal als Wunsch entstanden war, zu denen diesen Menschen sonst wahrscheinlich auch nie Zugang gehabt haben. So, nur dass ich das nicht ein legitimer Weg finde, dann denke ich, dann geh es doch sonst an. Warum muss ich jetzt den Beweis haben, dass sie das und das können, bevor ich sage, okay. Nur für Pia hat es wirklich Türen geöffnet, hat es zugelassen, Erfahrungen zu machen, eine gewisse Anerkennung zu erhalten, die uns allen Menschen prägt in unserer Entwicklung.
Durch die Neurodiversitätsforschung hat sich der Blick zuletzt sehr geweitet.
Wir sollten immer, wenn wir kommunizieren oder Sprache nutzen, ein Problembewusstsein haben, dafür, dass wir niemals eins zu eins Wahrheiten und Wirklichkeiten in Sprache fassen können. Also ich bin da immer bei Ludwig Wittgenstein, der sehr schön die Frage formuliert hat, was ist Sprache überhaupt? Und er hat herausgefunden, Sprache folgt Spielregeln. Sprache ist ein Spiel, ein soziales Spiel. Und in diesem Spiel spiele ich sozusagen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, auch jetzt, in diesem Moment. Ja. Und man sollte es immer als Sprachspiel auch verstehen. Und wenn wir Menschen nicht mitspielen lassen. In unseren Sprachspielen ist das grausamer, als wenn wir sie mitspielen lassen und vielleicht nicht wirklich ihre Ansichten widerspiegeln.
Menschen nehmen vielfältig wahr, haben vielfältige Fähigkeiten und Schwierigkeiten, denken vielfältig und drücken sich vielfältig aus. Und Forschende wissen, dass sie öfter mal die Perspektive wechseln sollten. Ganz am Ende meiner langen Recherche habe ich dann doch noch eine aktuelle Studie zur FC gefunden, die ich bemerkenswert fand. Denn sie wird ausgerechnet von Ralf W. Schlosser angeführt. Er war auch verantwortlich für die Studie, auf die sich zuletzt alle FC-Kritiker bezogen. Wegen dieser Studie galt die Geschichte der gestützten Kommunikation als auserzählt. Doch alle 10 Jahre scheint der preisgekrönte Sprachheilpädagoge Schlosser seine eigenen Überzeugungen zu überprüfen. Und zwar mit einer neuen großen Studie. Seine aktuellste ist aus dem letzten Jahr. Mit seinem Team hat er sich noch einmal die Methode FC angeschaut. Der Fachartikel dazu ist in der Zeitschrift AAC erschienen. Augmentative and Alternative Communication. Ich habe die einleitende Zusammenfassung für euch übersetzt und etwas gekürzt.
Die gestützte Kommunikation war ein stark diskutiertes und dokumentiertes Thema in verschiedenen Disziplinen, einschließlich Soziologie, Pädagogik, Psychologie, Pädiatrie, Sprachpathologie und Heilpädagogik. Es gab vielfältige Anregungen für die weitere Forschung. Aus dem Berufsfeld der Ergotherapie kamen jedoch nur minimale Beiträge. Der Mangel an Input aus diesem Bereich ist bemerkenswert, denn Ergotherapeutinnen und Therapeuten sind Experten dafür, einen selbstständigen und von Hilfe unabhängigen Gebrauch der oberen Extremität zu fördern.
Das heißt mit anderen Worten, Ergotherapeutinnen und Therapeuten wissen am besten, wie Menschen ihre Arme, ihre Hände und Finger trainieren können. Sie könnten der gestützten Kommunikation quasi auf die Beine helfen. Und zwar so, dass die Menschen am Ende ohne Stütze schreiben lernen. Die Ergotherapie hätte dafür einen Koffer voller geprüfter Methoden, Instrumente und Spielzeuge.
This morning we're introducing you to an incredible young woman who is a champion for change for Americans with disabilities. Her name is Jordan Zimmerman.
Die nonverbale Autistin Jordan Zimmerman aus den USA ist weltweit als Vorkämpferin bekannt geworden. Sie galt als Kind als schwer verhaltensgestörter Fall und nicht beschulbar, bis sie lernte, komplett eigenständig zu schreiben. Vor einem Jahr gab sie der CBS Morning Show ein Fernsehinterview.
It was joyful for me, incredibly even.
Ich war glücklich, konnte es nicht fassen.
And also deeply confusing for my family.
Auch meine Familie war total verwirrt.
They had been told for 18, almost 19 years, by so many professionals.
Ihnen hatten 18, fast 19 Jahre so viele Fachleute erzählt, wer ich sei und was ich könne.
About who I was, what I could do.
Dass ich keine richtigen Gefühle für andere hätte.
How I would not be able to feel deeply with others or empathize.
Und hier war ich.
And here I was.
Selbstbestimmtheit hängt also auch davon ab, ob ich ein Kommunikationssystem besitze, was das Potenzial besitzt, etwas zu definieren, also zu bestimmen. Zu bestimmen, wie ich verstanden werden will.
Wenn zum Beispiel wie bei Peer jetzt über die gestützte Kommunikation auf einmal eine definierte Aussage möglich ist, ne? So ein Hallo, ja. Hier bin ich. Dann wird ja auch diese vermeintliche Wand durchbrochen, die das alte Klischee ist von Autisten leben in einer eigenen Welt.
Das Wort Autismus definiert die Menschen, die damit gemeint sind, falsch. Das heißt, Autismus bedeutet selbstbezogen. Der Denkfehler nach unserer Forschung besteht darin, dass man denkt, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die nur für sich selbst sein wollen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Menschen im Autismus-Spektrum die gleichen sozialen Wünsche und Sehnsüchte wie alle anderen Menschen auch haben. Sie haben nur erfahren, dass der Kontakt mit anderen Menschen zu einer Reizüberflutung führen kann, die ihr Nervensystem überfordert. Und dann ziehen sie sich zurück. Das heißt, Autismus ist eigentlich die Kompensationsstrategie.
Jordan Zimmerman hat den Slogan Presume Competence mitgeprägt. Setze Kompetenz voraus. Geh bei jedem Menschen davon aus, dass er für sich selbst einstehen möchte. Wir haben mit Pia Kolbach eine Frau kennengelernt, die das offensichtlich kann. Wir konnten uns davon überzeugen, dass sie sinnvoll antwortet, auch wenn sie nur einen Finger im Nacken berührt. Pia führte energisch schreibend und mit der digitalen Stimme von Anna ein Gespräch mit uns über ihre Sicht der Dinge. Wir kehren jetzt zum Schluss noch einmal in mein Heimstudio nach Bremen zurück. Denn dort hatten wir eigentlich schon unseren Abschied voneinander eingeleitet.
Ich denke, Simon, mein Bruder, hat das Richtige dafür gefunden. Stark gegen rechts.
Wie meinst du, Pia, müssten wir die Welt gestalten, dass sie für alle autismusfreundlicher werden kann? Das ist immer so unsere Schlussfrage.
Alles gut, ich habe den Satz noch zu Ende.
Gestalten ist schwierig. Köpfe kann man leider nicht einfach umkrempeln. Ich würde mir mehr Offenheit, Toleranz und Gelassenheit der Gesellschaft gegenüber allen Menschen, die anders ticken als vermeintlich normale Menschen, wünschen. Das muss erlernt werden, zum Beispiel mit selbstverständlicher Inklusion in Kita und Schule. Bei Kids geht das leichter, KNN aber nur der Anfang sein. Zudem müssten solche Menschen präsent im Alltag sein und nicht in irgendwelchen Einrichtungen stecken.
Wir haben mittlerweile einen hartnäckigen Gast mit dabei, nämlich einen Schluck auf.
Auch der gehört zur Inklusion.
Genau. Einmal kurz Pause machen. Ja.
Nichts mehr, Rupia. Nichts mehr.
Komm mal wieder her.
Wir können ja noch zusammen Tschüss sagen.
Stopp. Mit einem Schluck auf Tschüss sagen.
Ja. Wir können uns auch einfach ohne Worte verabschieden und ohne tippen.
Zusammen, so viel Zeit muss sein.
Ja, danke. Danke, danke, Pia.
Danke, Pia, ja. Und danke euch beiden, Brigitta und Georg.
Ja, wir haben zu danken.
Ja, gerne.
Sehr spannende Sache, ja.
Und danke euch fürs Zuhören. Und ich möchte noch eine, wenn Pia noch mal nach was zu essen sucht. Vorsicht, dein Kopf, Pia. Die Dachschräge hier ist tückisch.
Ja. Mhm. Wir haben jetzt alle verstanden, dass du Hunger hast und dass du was brauchst.
Naja, es ist jetzt auch alles kurz gut. Nach sechs, das ist die Essenszeit.
Ja, aber zu Hause Essenszeit ist so 7:30.
Ach so, okay.
Nochmal für euch, die uns zuhört, ein Hinweis.
Nichts mehr drin.
Ich gucke gleich mal unten im Küchenschrank, ob wir noch was haben. Ganz sicher. Wir haben von einer Tante, die in der Nähe einer Süßigkeitenfabrik wohnt, echt ein ganzes Paket voller Gummibärchen und sowas.
Tolle Tante.
Da meldet sich die App von Marco und erinnert ans Meditieren, oder was? Wenn es zwitschert.
Achtsamkeits-App.
Wir gönnen uns jetzt zum Schluss etwas Chaos.
Ja, für mich wäre auch die Frage an dich, Pia, ob das für dich auch in Ordnung ist, dass du dann zum Beispiel auch nochmal per Video auf Insta auftauchst, ob du überhaupt was mit den sozialen Medien zu tun haben willst.
Ja, gut, dass du nochmal fragst.
Ja.
Bin ganz selten nur auf Facebook, da sie irgendwie schon out.
Und Instagram wäre okay?
Sag mal. Jetzt tut wieder hier.
Insta ist neu für mich, macht mal.
Der Simon hilft dir vielleicht dabei, das dann auch mitzukriegen.
Okay, dann nochmal vielen Dank und wir sind diesmal besonders gespannt darauf, auf eure Zuschriften. Also traut euch, auf unserer Homepage spektakulär.de findet ihr ein Kontaktformular, da könnt ihr uns eure Eindrücke schildern. Eine E-Mail könnt ihr auch direkt schreiben an hallo@spektakulär.de oder ihr folgt uns auf unserem Instagram-Kanal podcast_spektakulär oder umgekehrt.
Gute Frage. Früher habe ich es nochmal gesagt bekommen. Ich habe es schon wieder vergessen.
Ihr werdet es rausfinden. Also auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Und es war eine ganz besondere Folge. Ich habe Lust, mehr davon zu machen.
Ja, unbedingt.
Tschüss.
Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Redaktion und Produktion Miriam Rosentreter. In Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, Agentur für barrierefreie Kommunikation.
Oh, das ist...
Das ist besser.
So, also,
tschüss.
Ciao. Tschüss, danke schön. Viel Spaß noch hier in Bremen.
Ja, danke.
So, auf geht's.